I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung.
Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowohlt Verlag.
Werbung Ende.
Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben entspannter, freudvoller und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir meine liebe Kollegin Kati Kleff, seit Jahrzehnten erfolgreiche Radiomoderatorin. Seit mehreren Jahren hat sie auch einen wunderbaren Podcast, Get Happy. Da fühlen wir zwei uns als Schwestern im Geiste mit unseren beiden Podcasts. Und seit einigen Jahren ist Kati ihrem Herzen gefolgt und hat nochmal neue Wege beschritten. Sie hat eine Coach-Ausbildung gemacht und bietet traumasensibles Coaching an. Und inzwischen hat Kati ihr erstes Buch veröffentlicht. Ein Buch über ihr eigenes Leben mit dem Titel »Wie ich ich wurde – Der Weg meiner Traumaheilung«. Ein Buch über die Folgen ihrer traumatischen Kindheit und über ihre Heilungsreise. Ein Buch mit vielen hilfreichen Tipps für Menschen mit Traumafolgen, die für sich einen Weg zur Heilung suchen. Über all dies sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe, liebste Kathi, so schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch total. Das ist ja unsere dritte Begegnung.
So ist es. Und also es gibt in meiner Serie gibt es schon eine Folge von uns beiden. Da hast du aber mich interviewt zu meinem Jubiläum und umgekehrt bei dir, Get Happy.
Genau.
Durfte ich die Fragen stellen?
Und jetzt als darf du ich dein Gast sein, das ist ganz schön toll. Danke dir, freue mich.
Ja, und lass uns noch mal kurz erzählen, auch wenn vielleicht manche schon unsere beiden anderen Folgen mal gehört haben. Wir kennen uns als Kollegin schon lange. Du als Moderatorin, ich als Nachrichtenfrau bei Antenne Bayern. Ich habe da 2000 angefangen und das ist bei dir auch ungefähr die Zeit.
1994. Also ja, wenn ich nicht 3 Jahre Pause gemacht hätte, ich war für 3,5 Jahre bei einem kleinen Münchner Sender, dann hätte ich dieses Jahr 30-Jähriges.
Hammer. Und tatsächlich, weil du es gerade erwähnst, diese Pause, nach meinem Gefühl war es so, nach dieser Pause haben wir uns so ganz neu gefunden, finde ich. Jetzt ist so eine ganz andere Phase gekommen und dann auch, dass wir das so teilen mit unseren Podcasts und dass wir damit was Gutes in die Welt bringen möchten.
Ja, und es ist, als ich zurückgekommen bin zur Antenne Bayern, deckte sich das auch ziemlich so mit dem Finale meiner Traumatherapie. Also ich bin praktisch, als meine Heilungsreise so richtig an Fahrt aufgenommen hat und es mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gut ging, war ich gar nicht bei Antenne. Und als ich dann wieder praktisch ins sichere Nest zurückkehrte, da war ich schon so auf den vorerst letzten Metern. Man muss ja aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so glaubt, jetzt habe ich es geschafft.
Ja.
Dann kommt ja das Leben in der Regel und hat noch eine Überraschung parat. Deswegen lasse ich mich immer gerne überraschen, was noch so kommt.
Genau, davon hast du eigentlich auch mehrmals von so Kurven, die das Leben nochmal gemacht hat, auch in einem Buch geschrieben. Wie ich wurde. Ich habe da so zwei Gedanken in den Kopf bekommen und dachte so, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die so essentiell sind, wenn uns etwas quält, was so unerklärbar ist. Mhm. Das eine, du bist nicht allein. Mhm. Und das andere, es gibt einen Namen für das, was du hast. Es ist erklärbar und es gibt einen Weg zur Heilung. Wie wichtig und entscheidend war das für dich, dass du entdeckt hast, dass der Begriff Trauma auf dich zutrifft und das erklärt, was du jahrzehntelang empfunden hast und nicht so richtig wusstest, was eigentlich los mit dir?
Mhm. In den letzten Jahren absolut essentiell. Und die Jahre davor, in denen ich ja schon lange in der Traumatherapie war, aber immer noch glaubte, dass ich von Trauma gar nicht betroffen bin, und auch die feste innere Überzeugung hatte, die heimliche Überzeugung, hier jemandem, dem es viel schlechter geht, den Therapieplatz wegzunehmen. Das ist übrigens auch ein Phänomen, das sehr viele Menschen betrifft. Selbst da habe ich noch viele Jahre gedacht, ja, aber ich bin ja nicht traumatisiert. So. Und wirklich in der Tiefe verstanden habe ich es eigentlich erst zum Ende meiner Therapie hin, als ich anfing, mich im Rahmen meiner, du hast es schon im Intro gesagt, meiner Coaching-Ausbildung mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie, ich habe die bei der Verena König gemacht, erst als ich anfing zu begreifen, was Trauma im Körper eigentlich ist und dass Trauma nicht einfach ein Konzept ist oder ein Hashtag, sondern ein Phänomen, muss man wirklich sagen, auf Körperebene, eine im Körper, im Gehirn eingefrorene Erinnerung, die im Grunde genommen immer wieder reaktiviert werden kann, wenn im Außen irgendwas die richtigen Knöpfe drückt. Das war, muss ich sagen, sehr entlastend für mich, weil ich dann im Nachklang, und damit hatte ich dann nochmal zwei Jahre zu tun, verstanden habe, die Dinge einzuordnen. Also ich habe praktisch die Reaktionen meines eigenen Körpers angefangen zu verstehen und zu begreifen. Und dann nach und nach Tools gelernt, um auf die Reaktionen meines Körpers zu reagieren. Mhm. Also nicht mehr dem ausgeliefert zu sein. Das berühmte Zitat von Viktor Frankl, gefühlt momentan in aller Munde, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Diesen Raum zu lernen, zu betreten. Und das hat einfach immer besser geklappt, je besser ich verstanden habe, welche Rolle mein autonomes Nervensystem gespielt hat oder immer noch spielte, welche Rolle mein Gehirn gespielt hat. Und das versuche ich auch heute Menschen zu vermitteln, dieses Wissen, weil es einfach sehr hilfreich ist.
Du hast gerade schon angesetzt, Trauma ein bisschen zu erklären, vielleicht für Menschen, die da noch nicht so drin stecken. Kannst du es noch ein bisschen genauer beschreiben, was Trauma bedeutet?
Ja, also ich glaube, erstmal ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Trauma nicht nur das ist, was wir viele Jahre dachten. Die meisten Menschen, wenn sie den Begriff Trauma hören, denken, schlimmer Unfall, ein sexueller Übergriff, ein Flugzeugabsturz, irgendein einzelnes Ereignis von einem hochdramatischen Ausmaß oder auch körperliche Gewalt. Damit können Menschen auch was anfangen, sage ich jetzt mal. Die Psychotraumatologie weiß aber mittlerweile und in der ICD-11 findet diese Diagnose auch seit Januar 2022 endlich eine Erwähnung und einen Diagnoseschlüssel sozusagen.
Das ist ein Verzeichnis.
Ganz genau. Die internationale Klassifikation, International Classification for Statistical Disease, glaube ich, heißt es. Und da gibt es die Diagnose seit 22, nämlich komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und das bezieht sich auf Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, Komplextrauma. Vermeintlich kleine Dinge, die sich wie ein roter Faden durch unsere ersten Lebensjahre zogen. Das kann ein per se bedrohliches, giftiges Milieu sein, in dem wir aufgewachsen sind. Also Vielleicht sind wir emotional vernachlässigt worden oder wir sind viel entwertet worden, wir sind viel kritisiert worden. Vielleicht gab es einen Elternteil, der an einer psychischen Krankheit gelitten hat oder vielleicht war Alkohol ein Thema in der Familie und so weiter. Also die Liste ist im Grunde genommen endlos. Und vereint darin sind aber vor allem Ereignisse in Familien, die lange Zeit als normal galten. Und heute weiß man, dass es das nicht ist. Also nicht, dass es ist falsch ausgedrückt, nicht, dass es nicht normal war, also auch wenn es natürlich nicht normal ist, sondern dass auch diese vermeintlich normalen und Alkoholsucht in der Familie sollte natürlich nicht normal sein, nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber dass vermeintlich kleine Ereignisse im Gehirn eines Kindes, eines Säuglings schwerwiegende Spuren hinterlassen kann. Also das Gehirn ist davon maßgeblich betroffen. Und die gute Nachricht ist, dank der Neuroplastizität muss das nicht auf immer so bleiben. Das heißt, man kann lernen, neue Strategien zu entwickeln. Man kann dem Körper beibringen, alte Überlebensstrategien aufzugeben, dass er mehr Sicherheit empfindet und kreiert. Das ist ein sehr komplexer Prozess, aber einer, der sich sehr lohnt. Und Trauma zu erklären, Gabor Maté, ist ein sehr bekanntes Zitat von Gabor Maté, ist ein Aktivist, was das Thema Psychotraumatologie angeht, ein Kanadier, sagt immer, Trauma ist nicht das, was dir passiert ist, sondern Trauma ist das, was in dir passiert, als Folge dessen, was dir passiert ist. Mhm. Also es ist eine, wie ich schon eingangs sagte, im Grunde genommen eine Körpererinnerung, eine eingefrorene Körpererinnerung, die nicht zu einem Abschluss gebracht werden konnte, die der Organismus aufgrund der Überwältigung, der überflutenden Gefühle, die damit verknüpft waren, nicht verstoffwechseln konnte. Mhm. Also für das Gehirn sozusagen ist das Ereignis immer noch aktuell. So. Ja. Und sprich, eine Traumareaktion ist eine Körperreaktion, eine teilweise sehr heftige Körperreaktion. Mhm. Und ich finde, allein das ist schon sehr entlastend, weil, wie du ja auch so schön gesagt hast, dieses wir sind nicht allein damit und das ist etwas, was jeder Mensch, der Traumafolgen trägt, kennt, dieses Gefühl, Mutterseelen allein auf der Welt zu sein mit seinen ganzen Problemen und seinem Leidensdruck. Aber die Reaktionen des Körpers sind etwas völlig Normales. Es waren normale Reaktionen auf unnormale Gegebenheiten, auf ein unnormales Umfeld, in dem wir vielleicht aufgewachsen sind. Ja.
Du bist nicht allein. Das war auch ein Motiv für dein Buch,
ja,
dass du das für Menschen geschrieben hast, die vielleicht sich so ähnlich fühlen wie du und keine Erklärung dafür haben.
Ja.
Und erzähl uns ein bisschen, was bekommst du für ein Echo? Ich glaube, du hast schon ganz viel Berührung und ja, auch Freude damit verursacht, nämlich dass du Menschen geholfen hast, für sich was zu entdecken dadurch.
Also die Rückmeldungen sind unglaublich schön und sehr berührend und mir laufen teilweise echt die Tränen, muss ich wirklich sagen, weil es nochmal was anderes ist, es so direkt gespiegelt zu bekommen von Menschen, die ich natürlich gar nicht kenne und die mir dann lange E-Mails schreiben oder auch sogar Briefe schreiben oder mir auf Instagram schreiben, wie dankbar sie sind und wie sie sich darin wiederfinden und wie hilfreich das für sie ist. Und das war natürlich mein Wunsch, aber ob das funktionieren würde, das wusste ich natürlich nicht. Also ich habe ja keinen Ratgeber geschrieben, sondern ich habe ja im Grunde genommen nur sehr, sehr viel von mir geteilt. Und es ist auch ganz interessant, weil mir viele Menschen dann spiegeln, Wahnsinn, wie mutig du bist, aber ich empfand es gar nicht als mutig, sondern es war so alternativlos, weil es eine Essenz von Trauma ist, die Dinge nicht auszusprechen, die Dinge unter den Teppich zu kehren. Darüber spricht man nicht, das gehört sich nicht, das bleibt in der Familie, das geht niemandem was an. Und wir müssen damit aufhören. Wir müssen anfangen, uns im anderen zu erkennen und somit feststellen, da ist so viel Heilung drin, und feststellen, dass wir im Grunde genommen alle so, wir sind natürlich, jeder ist ein Individuum und jeder Mensch ist absolut einzigartig, nicht nur in seiner DNA, sondern oder in seinem Fingerabdruck, wenn man ein eineiiger Zwilling ist. Aber dennoch sind wir uns vom Wesen her alle sehr viel ähnlicher, als wir glauben. Und ich finde, gerade in den Zeiten, in denen wir aktuell leben, ist es sehr wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und deswegen bin ich eigentlich nur vorangegangen und habe gesagt, ich finde einfach, es ist an der Zeit, dass wir uns unsere Geschichten erzählen und dass sie es meine. Mhm. Und es könnte eine Geschichte sein, die millionenfach in Deutschland passiert ist.
Ja, und dann eben keine Einordnung findet vielleicht bei den Menschen selber und dann fühlen sie sich damit allein.
Genau.
Ja. Du sagst, du hast ein Bindungstrauma.
Unter anderem
hast dich als Kind nicht sicher gebunden gefühlt. Mhm. Und das hat viel mit deiner Mutter zu tun. Mhm. Kannst du uns das ein bisschen erzählen, da den Zusammenhang?
Mhm. Ja, meine Mutter hat an sehr schweren Depressionen gelitten. Ich könnte mir vorstellen, wobei mir nichts ferner liegt, jetzt meine Mutter zu diagnostizieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch eine Borderline-Persönlichkeit bei ihr gefunden hätte. Sie hatte mit schweren Depressionen zu kämpfen, im Zuge dessen mit viel Alkohol- und Tablettenmissbrauch, immer wieder eine drohende Suizidalität, von der man nicht wusste, ist das jetzt wahr oder ist es nur ein Hilfeschrei, oder in Kombination mit auch einem sehr schwierigen Vater, also welche Rolle auch mein Vater gespielt hat in meinen späteren Problemen, das ist mir lange Zeit gar nicht bewusst gewesen. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch unterm Schreiben des Buches erst nochmal so richtig klar geworden, dass auch mein Vater, weil meine Mutter war das Offensichtliche durch die Depressionen und auch durch ihre Krankenhausaufenthalte, durch ihre Selbstverletzung. Es war einfach sichtbar. Und bei meinem Vater war es das nicht. Und mein Vater war ein Mensch mit einer sehr narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, dem es einfach nie gereicht hat. Mhm. Der sehr aufbrausend war, emotional eher abwesend. Meine Eltern waren wahrscheinlich die klassischen Nachkriegskinder. Mein Vater geboren 1940, meine Mutter 1945 geboren. Meine Mutter hat als Kind schwere körperliche Gewalt erfahren, ist sehr mit ihrer Schwester. Die sind wirklich grün und blau geschlagen worden von meinem Großvater.
Wahnsinn.
Schreibt sie auch drüber in dem Buch. Mhm. Und über meinen Vater weiß ich ehrlich gesagt gar nicht viel, außer dass er eine auch emotional sehr unterkühlte Mutter hatte. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das da so war. Mhm. Und es war einfach eine Generation, die haben dann einfach unglaublich viel abbekommen. Ja. Sehr wenig bekommen an Wärme, an Zuneigung, an Gesehenwerden, an Empathie, in einer Zeit, in der es für die Menschen auch einfach um etwas anderes ging, nämlich ums blanke Überleben.
Ja.
Und insofern sind auch meine Eltern wahrscheinlich die ganz normalen, in den 1940er oder 1950er Jahren geborenen Menschen, die auch an dem, was ihnen widerfahren ist, keine Schuld trugen. Aber dennoch wäre es natürlich in ihrer Verantwortung gewesen, sich um ihre Dinge zu kümmern. Aber es war auch einfach eine andere Zeit. Ne? Der Begriff Trauma findet erst jetzt seinen Weg langsam in die Mitte der Gesellschaft. Meine Mutter ist 25 Jahre klassisch in die Psychoanalyse nach Freud. Und es gab keine Podcasts, es gab keine Bücher. Niemand konnte sich Gespräche wie dieses hier anhören. Mhm. Und das sind alles Faktoren, die spielen sicherlich auch eine Rolle.
Man hat diese Informationen einfach nicht gehabt. Und tatsächlich hat es mich sogar erstaunt, als ich die Zeilen von deiner Mutter gelesen habe, dass sie da von Therapiestunden sprach. Weil ich kenne das eben so aus der Generation meiner Eltern, die etwas früher noch geboren sind als deine. Das wäre, also die Vorstellung, dass man zu einem Psychologen geht oder so, das hat in deren Welt überhaupt nicht stattgefunden. Es sei denn, jemand war in Anführungszeichen verrückt. Ja, dann gleich richtig, ne? Aber so, dass die Unterstützung eines Psychologen war in ihrem Weltbild überhaupt nicht vorhanden.
Mhm.
Und dann das andere, was du auch schreibst in deinem Buch, dass deine Eltern, aus ihrer Sicht war das so, dass dein Leben, dass du alles hattest, du warst rundum versorgt, materiell war alles fein, Haus, Zimmer, Kleidung, Essen und natürlich auch nach dem Kummer, nach der Armut, nach dem Hunger auch, was die Eltern nach dem Krieg erlebt haben. Klar, da war das von den äußeren Umständen betrachtet paradiesisch.
Ja.
Ne?
Absolut. Im Vergleich zu dem, und ich glaube, das war auch ein Maßstab, den mit meinem Vater konnte ich so Gespräche gar nicht führen, aber mit meiner Mutter fange ich jetzt an, sie langsam zu führen. Mein Vater lebt nicht mehr. Im Vergleich zu dem, was die als Kinder erfahren haben, war das natürlich der Himmel auf Erden. So, und das ist ja auch per se nicht falsch. Aber es ist auch eben nicht ganz richtig. Die Dinge sind halt nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt viele Grauzonen. Es ist multifaktoriell und das eine wiegt ja auch das andere nicht auf. Das ist auch so ein Phänomen bei Menschen mit Traumafolgen. Oder vielleicht weiß gar nicht, ob es nur mit Traumafolgen zusammenhängen muss, aber dieses, ja, aber schau mal, den anderen geht es ja noch viel schlechter. Mhm. Und das ist aber eine Bagatellisierung unseres eigenen Leidensempfindens. Also es ist, da geht immer gleich so die Botschaft mit, also sei mal nicht undankbar.
Genau.
Und das ist sehr toxisch. Da darf man wach sein. Mhm. Also wenn zu mir jemand, und ich weiß, man sagt das vielleicht auch so unterm Tag einfach mal so, wir sollten dankbar sein, sagt, da fange ich sofort eine Diskussion an und sage, stopp mal eben. Wir sollten gar nichts. Das ist mal schon mal Punkt eins. Mhm. Und das finde ich wichtig, da auch in der eigenen Sprache mal zu forschen, ob da vielleicht sich so Sätze verstecken wie, ja, aber meiner Mutter ging es ja noch viel schlimmer. Mhm. Es kann sein, dass es der Mutter auch sehr schlecht ging, aber es relativiert nicht, was wir als Kinder erfahren haben.
Du beschreibst Situationen als kleines Mädchen. Du stehst in der Schlafzimmertür deiner Mutter. Es ist dunkel.
Mhm.
Was ist da passiert in dir?
Das war eine Situation, mit der ich mich übrigens viele Jahre später in einer Selbsthypnose-Meditation retraumatisiert habe, was eine Katastrophe war, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dadurch, dass meine Mutter in ihren dunklen Phasen, und es kam wirklich schubweise, wenn meine Mutter, und für mich ist es wirklich hell-dunkel, wenn meine Mutter in einer hellen Phase war, dann war die ein total herzlicher, lustiger, geselliger Mensch, eine total schöne Frau. Mhm. Und diese depressiven Episoden, die sehr schwer waren, begannen immer an einem Montag. Also am Sonntagabend brach schon der Stress aus, weil man nicht wusste, wie würde die neue Woche beginnen.
Ja.
Mhm. Und wenn ich aus der Schule kam und im Schlafzimmer die Rollläden runtergelassen waren, dann wusste ich schon, es ist so interessant, ich rede mit dir darüber und ich merke, wie der Körper reagiert. Also wie das Herz anfängt zu klopfen.
Kann ich total verstehen, selbst ich fühle das, während du das erzählst. Ich habe so ein Bild vor mir und ganz klar, dass du das noch intensiv spürst, kann das wundern.
Aber es ist so schön, es ist eine Körpererinnerung. Ich nehme sie wahr und ich weiß, warum der Körper sich erinnert, weil die Erinnerung ist einfach schwer. Und dann kam ich aus der Schule und wenn ich wusste, die Rollläden waren runter, ist kein gutes Zeichen, weil ich dann im Grunde genommen nie abschätzen konnte, in welchem Zustand ist meine Mutter.
Hm.
Ist sie überhaupt noch am Leben? So. Und diese Situation, in der Schlafzimmertür zu stehen und ins dunkle Schlafzimmer zu schauen, wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen bei so Erinnerungen, die übers Gehirn kommen, weil es gibt diesen berühmten False Memory Effekt und man weiß mittlerweile, dass je öfter wir Geschichten erzählen, umso mehr texten wir dazu.
Okay.
Aber der Körper lügt nicht.
Ja.
Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie oft diese Situation stattgefunden hat. Für mich gefühlt 100 Mal. Dieses klopfende Herz und diese unglaubliche Angst, weil ich wusste, meine Mutter liegt im Bett, aber ich wusste nicht, in welcher Verfassung. Also ich wusste nicht, ist sie betrunken oder ist sie nüchtern, schläft sie nur, lebt sie überhaupt noch, also atmet sie noch. Und das war tatsächlich etwas, das hat sich sehr eingebrannt in meinem Gehirn und auch in meinem Körper. Deswegen reagiert er. Der Mund wird auch trocken, das ist auch interessant. Deswegen reagiert er ja auch mit Stress dann darauf.
Mhm.
Und ich habe, wie viele Menschen, an ganze Jahre meiner Kindheit keine Erinnerungen, auch meines jugendlichen Alters nicht. Aber es gibt so ein paar sehr prägnante Szenen und das war sicherlich eine von den prägnantesten. Ich hätte auch andere Geschichten noch erzählen können, aber ich wollte kein Buch schreiben über die schrecklichsten Ereignisse meiner Kindheit, sondern ich wollte ja ein Buch schreiben, das Mut macht und nicht, das den Leser oder die Leserin nur mit Grauen konfrontiert. Aber diese Situation, die ist lange geblieben tatsächlich. Ja. Und ich habe dann viele Jahre später, darüber schreibe ich ja auch, in einer Selbsthypnose, es war eine innere Kind-Meditation. Mhm. Und der Mensch, der die anleitete, es war auf einem YouTube-Video, der sagte schon in der Einleitung, wenn man als Kind Trauma erfahren hat, möge man diese Meditation bitte nicht machen.
Das hast du mal eben wieder locker überhört.
Und ich dachte so, ja, was soll passieren? Ich bin ja in Traumatherapie und ich habe ja schon so viel gemacht, also was soll passieren? Und ich landete in dieser Meditation tatsächlich genau in dieser Situation. Mhm. Mit all den damit verbundenen Gefühlen und bin dann in dieser Meditation in eine totale Dysregulation verfallen, die sich zum Ende hin wieder ein bisschen ausgeschlichen hat. Und dann war der Tag eigentlich auch okay. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte schon eine große, große Unruhe im Körper, einen großen Stress, also sehr nervös und mir war übel und ich konnte nichts essen und ich hatte Herzklopfen. Und dann habe ich ungefähr um 10:30 oder so, ich hatte während meiner Sendung, habe ich angefangen zu weinen und konnte nicht mehr aufhören. Mhm. Es war absolut bodenlos, also scheinbar grundlos. Nicht, weil irgendjemand, ich hatte auch keine Bilder dazu, sondern ich war einfach außer Kontrolle.
Ja.
Und dann hatte ich zum Glück an diesem Abend eine Sitzung bei meiner Therapeutin, kam in diesem Zustand in ihre Praxis und sie sagte, was ist passiert? Ja. Dann habe ich ihr davon erzählt. Und weil sie eine sehr gute Therapeutin ist und weil sie sich mit dem Gehirn gut auskennt, fragte sie, wo ist denn das Kind jetzt?
Ja.
Also hast du es aus diesem Türrahmen rausgeholt? Und ich sagte, nee, das steht da noch drin. Und dann haben wir praktisch durch eine Imaginationsreise, auch nicht in Trance, sondern bei absolut klarem Verstand, dieses Kind, das ich damals war und für das Gehirn stand, war ich immer noch 4 und stand jetzt in diesem Türrahmen, deswegen diese Dysregulation. Und dann haben wir praktisch für dieses Kind einen sicheren Ort kreiert und dann sollte ich für die nächsten Wochen und Monate, habe ich auch lange gemacht, bestimmt 4 Monate, sollte ich immer wieder jeden Morgen um die gleiche Zeit gedanklich an diesen Ort gehen. Das war dann so ein Baumhaus, wo ich mein 4-jähriges Ich untergebracht habe.
Ich wollte gerade fragen, wie sieht der aus, der sichere Ort?
Ja, bei mir war es ein Baumhaus. Und es ist wirklich so faszinierend. Das Gehirn ist so suggestibel. Und dem Gehirn praktisch beizubringen, das Kind von damals ist in Sicherheit, das lebt jetzt in dem Baumhaus, hat tatsächlich funktioniert. Und das war ein Erlebnis, was ich so nicht weiterempfehlen würde. Und also ich bin nicht so ein Fan davon, das Unterbewusstsein mit der Brechstange aufzumachen. Das habe ich an dem Tag ein bisschen gemacht. Das würde ich nicht, ich würde es nicht nochmal machen. Und trotzdem hat es eine Tür geöffnet, die sehr wichtig war.
Aber diesen sicheren Ort zu kreieren,
ja,
das ist was, den was du empfiehlst. Also
unbedingt.
Bevor, ohne diesen ersten Teil, den du durchlaufen hast.
Ja.
Aber das als ein Tool,
ja,
was total hilfreich sein kann. Ne?
Ja, ist eine sehr beliebte Intervention aus der Traumatherapie. Es gibt unterschiedliche Ansätze, das zu machen. Einmal einen sicheren Ort praktisch jetzt für uns als erwachsene Personen zu kreieren, an dem man sich einfach immer wieder gedanklich zurückzieht, wenn man merkt, man ist so ein bisschen wieder zu viel im Außen oder zu wenig im Hier und Jetzt. Oder eben wie in meinem Fall einen sicheren Ort zu kreieren für dieses Kind, das wir mal waren.
Ja.
Ja.
Du sagst ja auch oft, dass du, als du begriffen hast, ja, das sind Traumafolgen bei mir, dass du in deinem Erwachsenenleben oft so oder so gehandelt hast, weil eigentlich war im Hintergrund das kleine Mädchen, was total Angst hatte.
Mhm.
Und das hat reingeragt in alles Mögliche, in deine Beziehung, in deinem Erwachsenenleben. Ich muss wirklich sagen, ich habe, als ich jetzt dein Buch gelesen habe, ich habe es zum Teil gehört und zum Teil gelesen. Du weißt, ich habe eine lange Autofahrt gemacht und da hast du gesagt, ja, dann schicke ich dir das als Hörbuch. Und dann hast du geschrieben, gib auf dich Acht beim Hören. Und ich muss wirklich sagen, das ist, also es tut manchmal fast körperlich weh, dass auch zu hören und zu lesen, was du erlebt hast, auch in Beziehungen, in Liebesbeziehungen. Mhm. Und ich habe manchmal noch so in meinem Kopf so abgescannt aus der Zeit, wo wir uns schon kannten, mhm. aber uns noch nicht so nahe standen wie heute, dass dann flogen bei mir so Erinnerungsfetzen. Mhm. Ja, jemand hat erzählt, der hat mit der Kathi am Telefon Schluss gemacht. Und das hat mir so leid getan, wo ich dachte so, oh no. Und das habe ich jetzt wiedergefunden eben in deinem Buch, mhm. Wo du sagst, du bist dann zur Taufe deines Neffens gefahren mhm. und hast die Taufe verweint und warst dann auch noch wieder die das Familienfest sprengt. Also da quasi on top noch dich dreifach schlecht gefühlt. Und auch als du in der Antenne Pause warst, also bei dem anderen Sender vorübergehend, mhm. habe ich dich getroffen beim Tollwood Festival. Mhm. Und dann hast du gesagt, dass eben der Freund, mit dem du da zuvor zusammen warst, als wir auch unser Abschiedsfest mit dir gefeiert mhm. hatten, als du aufgehört hast bei Antenne, dass er dich verlassen hätte. Und so, das sind so Sachen, die in mir so aufblitzen und dann selber mir beim Lesen und Hören so Gefühle gemacht haben wieder. Eben das auch jetzt so geballt zu lesen, was du an wiederholten Erfahrungen gemacht hast. Im Grunde, weil dir das vertraut war. Also dieselben Typen von Menschen, wo du in dieselben Muster reingekommen bist, ganz in deinen genau. Liebesbeziehungen.
Ja. Also ja, mir ist total wichtig, da auch in der Formulierung, weil wir sagen so schnell so, was ziehst du auch immer? Ich ziehe die an, diese Typen.
Ja, ja, ja.
Und es stimmt nicht. Das mhm. ist nicht richtig. Sondern unser Unterbewusstsein ist danach ausgerichtet. Mhm. Und ich glaube, es hat sich jetzt mittlerweile rumgesprochen, dass der Chef im Ring das Unterbewusstsein ist. Ja. Wir haben wirklich einfach nicht viel zu melden. So ist es leider. Das wusste schon Freud und heute ist es so tausendfach belegt. Und mein Unterbewusstsein war nach immer demselben ausgerichtet, weil es das war, was ich kannte. Also ich fand Sicherheit in der Unsicherheit. Ich fand Sicherheit im Drama, Sicherheit in der Unzuverlässigkeit, Sicherheit im Unberechenbaren, weil das war es, in dem ich aufgewachsen war. Das heißt, darauf hatte mein Organismus, mein Körper, mein Gehirn Antworten.
Ja.
Dafür hatte es Lösungen. Und Menschen, mit denen eine sichere Bindung möglich gewesen wäre, waren gar nicht auf meinem Radar.
Du hast sie gar nicht wahrgenommen.
Nein, ich habe die gar nicht wahrgenommen. Ja, verrückt. Die waren unsichtbar für mich. Mhm. Und ich hätte dir aber wenn du 100 Kandidaten in eine Reihe gestellt hättest, 99 sicher gebunden, ich hätte den 100. gefunden,
ja.
der die Themen meiner Kindheit wieder in mein Leben gespült hat. Und was ich wirklich krass finde, und vielleicht findet sich da jetzt jemand wieder von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns gerade zuhören, es hat sogar online funktioniert. Also nicht nur im direkten Kontakt, sondern auch über eine Dating-App.
Dass du das auch gespürt hast. Ne?
Ich habe sie sogar bei Tinder gefunden. Und das finde ich wirklich, also da staune ich.
Krass.
Wirklich, da staune ich. Da staune ich.
Da siehst du, wie weit das Unterbewusstsein ins Feld hinein wabert.
Ja, wirklich Trefferquote 100%.
Ja, es ist ja oft auch so, du sagst jetzt, du hast sie gar nicht wahrgenommen. Nächste Stufe ist, man nimmt sie vielleicht wahr und findet sie unfassbar langweilig.
Ja,
es muss
langweilig.
Dieser Lonesome genau. Cowboy sein, den man irgendwie aufknacken muss und der einen eigentlich am langen Arm verhungern lässt. Das ist dann auch so ein gewisser Ehrgeiz, der einen dann vielleicht packt, das aufzuknacken. Ne?
Also, ja, und da spielt unsere Biochemie natürlich eine Riesenrolle. Ne? Weil, du hast ja auch viele Gespräche schon mit Jens Korsen geführt.
Ja.
Mit dem sich mal über Liebe zu unterhalten, ist ja auch hochinteressant. Weil faktisch ist es so, dass all diese, sag ich jetzt mal, Körpersymptome, die wir als Verliebtsein bezeichnen, ja, oh, ich bin so verliebt, ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann an nichts anderes denken. Das sind schwere Stresssymptome des Körpers. Also das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern der Organismus ist in einem hohen Stresszustand.
Mann, Kathi.
Ich weiß, du mir leid. Aber so ist es. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und ich habe schon vor Jahren mal in der Emotion ein Interview gelesen mit einer Psychologin, die sagte, eigentlich, je mehr wir mit solchen Symptomen auf jemanden reagieren, den wir neu kennenlernen, umso mehr sollten wir die Beine in die Hände nehmen und loslaufen, weil wir davon ausgehen können, dass unser Unterbewusstsein auf etwas Vertrautes trifft. Mm. Und meinen heutigen Partner, wir sind jetzt 3,5 Jahre zusammen und es ist wirklich die erste gesunde, stabile Beziehung auf Augenhöhe meines Lebens. Das heißt nicht, dass wir keine Themen haben. Das heißt nicht, dass wir nur blumenpflückend durch die Welt laufen und jeden Tag Sex haben, sondern Beziehung ist schwierig und Beziehung ist Arbeit, ich glaube, für jeden von uns. Aber Beziehung birgt auch viele Chancen und wir sind nun mal auch Bindungswesen und Beziehung ist was Wunderbares. Aber der war für mich auch, den kannte ich 1,5 Jahre und irgendwann sagte eine Freundin dann zu mir, wieso denn eigentlich nicht der Patrick? Und ich so, nee. Sie so, wieso nicht? Also ich, weiß ich nicht. So jemand wie der Patrick, aber doch nicht der Patrick. Und die hat mir da echt die Augen geöffnet und hat gesagt, das ist irgendwas Altes gerade, das ist irgendwas Schräges. Und da kamen dann noch viele, die kommen ja auch noch on top. Da spielt natürlich auch viele Glaubenssätze eine Rolle. Ne? Also auch gerade, wenn wir über Trauma sprechen, das war ja bei mir auch der Fall, da gehen Glaubenssätze, da bilden sich aus Glaubenssätzen heraus richtig tief abgelegte Glaubenssysteme, die so essentiell, die zu so festen, starren Überzeugungen über uns selbst geworden sind. Und denen auf die Schliche zu kommen, ist nicht ganz leicht. Mhm. So, das braucht einfach viel Zeit und Geduld und reflektierendes Gegenüber, das da so ein bisschen hilft, weil wir halt einfach auch, was uns angeht, ja, ein paar blinde Flecken haben. So.
Ja. Da bin ich jetzt aber so ein bisschen neugierig noch, ne, nachdem sie gesagt hat, wieso nicht Patrick? Und du kanntest ihn schon 1,5 Jahre. Also war er so in deinem Freundeskreis?
Oder? Ja, aha. Ich hatte ihn kennengelernt bei Rock im Park. Und ich kam gerade aus meiner 35. toxischen, gruseligsten Beziehung. Und er war noch in der Beziehung und wir mochten uns und wir haben uns immer mal wieder in diesen 1,5 Jahren getroffen, auf einen Spaziergang oder auch auf einen Kaffee oder so. Aber der war für mich vollkommen geschlechtsneutral. Mhm. Was verrückt ist, wenn man ihn sieht, weil er ist eine Erscheinung. Er ist wirklich ein sehr attraktiver Mann, großer Typ, sportlich und so. Er war für mich völlig geschlechtsneutral. Und ich glaube, was dann an dem Abend passierte, war, dass mir die Freundin, mit der ich damals essen war, die Alexandra Schack, die sagte dann irgendwann, darf ich mal Nachrichten lesen, die der dir schreibt? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann habe ich ihr Nachrichten gezeigt. Und dann sagt sie, naja, der steht halt auf dich. Und ich war wirklich so, und ich kokettiere nicht, ich war wirklich so ein bisschen emotionsgehandicapt und sag so, nein. So, glaub mir, der steht auf dich. Da war so eine Blockade. Und ich bin dann auf den Glaubenssatz gestoßen. Mir sind zwei ins Bewusstsein gekommen zu dieser Zeit. Der eine hatte nichts mit Patrick zu tun und der lautete, wenn sich ein so toller Mann wie der für eine Frau wie mich interessiert, muss er ein Psychopath sein? Was absoluter Wahnsinn ist. Also, weil das ist ja an Selbstabwertung überhaupt nicht mehr zu übertreffen. Also nur Psychopathen interessieren sich für Frauen wie mich. Und der zweite war, warum, und der bezog sich auf Patrick, warum sollte sich so ein toller Mann wie der für eine Frau wie mich interessieren? Der kann ja jeder haben. Und ich glaube, was an dem Abend passierte, weil manchmal steigen ja Glaubenssätze tatsächlich ins Bewusstsein und dann macht's plopp und dann können wir die gehen lassen. Habe ich auch schon erlebt. Mhm. Das trifft aber leider nicht auf jeden Glaubenssatz zu. Andere sind einfach sehr viel hartnäckiger.
Ja.
Und ich glaube, was da passiert ist, war, dass die Freundin durch ihre totale Gewissheit und ihren objektiveren Blick auf die Situation und auf diesen Schriftverkehr, den wir hatten, mir plötzlich eine Option eröffnet hat, dass es sein könnte, dass ich mich irre. Mhm. Und das hat was gemacht tatsächlich mit mir. Das hat eine Tür, aufgemacht. Und da habe ich mich das erste Mal dann im Grunde genommen einer neuen Erfahrung geöffnet, nämlich mit einem verlässlichen Menschen. Und das war eine Erfahrung, die ich bis dahin einfach noch nicht gemacht hatte. Und da kann ich euch aber sagen, da rebelliert der Körper ordentlich. Das ist gar nicht so leicht.
Verrückt.
Ja.
Wie wunderbar, dass du das gemacht hast und jetzt mit diesem tollen Menschen zusammen bist.
Ja. Ja. Man, lernt mit diesen, auch mit Traumafolgen, man lernt damit zu leben. Und das ist für mich mittlerweile Heilung. Die Integration und auch das, das Erkennen von, ich bin gerade wieder in einem Loop der Vergangenheit. Mhm. Weil das, was ich als Kind an Bindung nicht bekommen habe, oder vielleicht kann ich vom Babypass nochmal erzählen, ist ja auch so ein Klassiker eigentlich aus den 70er Jahren. Also das, was da versäumt wurde, auch aufgrund von Informationen, die nicht vorlagen. Ich habe zum Beispiel meinen Babypass gefunden vor ein paar Monaten. Und da war ich 10 Tage alt und man hat in diesem Babypass ist die Empfehlung des Krankenhauses für meine Mutter.
Ja.
Und man hat meiner Mutter aufgeschrieben, also erstmal, sie soll das Kind nicht stillen, sondern mit Artemil oder so füttern. Und jetzt musst du durchatmen bitte als Mama, weil das ist etwas, das ja echt was macht mit Menschen. Und dann haben sie ihr empfohlen, füttern Sie das Kind um 6, um 10, um 2, um 18 und um 22 Uhr. Und zwischen 22 und 6 Uhr morgens gar nicht.
Das ist ein Moment, wo ich hätte weinen können, als ich das gelesen habe in deinem Buch.
Ja.
Ich bin ja Mutter, ich habe zwei wundervolle Töchter und die haben natürlich immer, wenn sie sich gemeldet haben, die Brust bekommen und haben getrunken und eigentlich haben sie auch ihre ersten Monate in meinem Bett verbracht zwischen mir und ihrem Vater.
Ja, super.
Die waren umhüllt und von Umarmung und so Wärme und genau.
So soll es sein.
Ja.
Und das, was da versäumt wurde, also dieses tief im Organismus abgelegte Bindungstrauma, das löst sich nicht auf.
Mhm.
Das heißt, ich habe auch in meiner jetzigen Beziehung, kann es immer wieder passieren, dass ich in alte Muster tappe oder dass ich plötzlich unbewusst irgendein altes Drama inszeniere. Ist mir erst vorgestern passiert. Mhm. Aber der große Unterschied ist, ich bekomme das mit. Also sprich, ich werde nicht mehr weggespült davon und das wird zu meiner Realität und es wird immer schlimmer und ich bleibe da wochenlang drin hängen, sondern ich bekomme das in der Regel sehr schnell mit und nach einer Stunde oder manchmal auch nach 3 Minuten bin ich in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion und bemerke, Mist, es ist wieder passiert. So, ich bin im Drama gerade, ich bin im alten Drama. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich lange diesem Anspruch hinterhergejagt bin, gar nichts mehr zu haben. Und alles ist nur noch fluffig und leicht und toll und ich bin nie mehr traurig und es ist alles. Aber es ist nicht das Leben und es ist nicht das Menschsein. Und wir können unsere Biografie nicht ändern. Wir können unsere Geschichte nicht ändern. Wir können aber sehr wohl Anteil am Ausgang unserer Geschichte haben und uns am Ende oder im letzten Drittel in meinem Fall oder auch in der zweiten Hälfte, je nachdem, wie alt ihr seid, können wir doch sehr, sehr wohl Einfluss nehmen. Mhm. Und diese Haltung, man lernt damit zu leben, auch das ist für mich total entlastend und ich halte es auch für sehr realistisch. Es gibt Themen, die lösen sich auf und es gibt Themen und Wunden, die bleiben vielleicht immer und vielleicht ist das auch okay.
Das finde ich auch so wichtig, sich da immer wieder daran zu erinnern. Da sind wir auch bei Jens Korsen, das Auf und Ab des Lebens, dass das dazugehört. Und wenn ich aufhöre, mich dagegen zu wehren, also jetzt ganz unabhängig von Trauma, für jeden und jede von uns, das mit einzurechnen, take into account, wird man auf Englisch sagen. Mhm. Also rechne damit, dass es auch mal abwärts geht. Und wenn du dich nicht dagegen wehrst, sondern damit rechnest, dann haut es dich nicht so krass um. Das ist eins von den Korsen-Gesetzen, sag ich mal, die mir total geholfen haben. Auch nicht zu erwarten immer, dass jetzt immer alles gut ist. Deshalb sagt er ja, positives Denken findet er hochgefährlich. In dem Sinne, dass dann immer alles gut sein muss. Und wenn es negativ ist, kann was nicht stimmen. Nein, das ist das Auf und Ab des Lebens, stirb und werde, dann zitiert er Goethe, dass das dazugehört. Und wenn ich das weiß, dann kann ich einfach viel besser das Leben handeln.
Absolut.
Es bleibt Realität.
Absolut. Mhm. Also der Begriff toxische Positivität findet ja auch seinen Weg gerade auch zu Social Media, was ja auch ganz schön ist, weil das ist ja auch ein bisschen das Epizentrum der toxischen Positivität. Oder zumindest war es das lange. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Wir sind Menschen und ich glaube, es gibt immer Phasen, ich habe für mich da das Bild gefunden, wir ist wie ein Berg erklimmen. Wir kämpfen uns hoch, wir rutschen ab, wir holen uns eine blutige Nase und dann haben wir es irgendwann auf das nächste Plateau geschafft und dann dürfen wir vielleicht eine Zeit lang ausruhen und uns mal ein bisschen umschauen, wie es denn hier so ist und so. Und dann müssen wir weiter und wir entwickeln uns weiter. Und wenn wir uns halt weiterentwickeln, werden wir scheitern und stolpern und Verlust erleben und Schmerz erleben und Menschen sein. Mhm. Aber zu lernen, die Welle zu reiten und dieses Menschsein zu tragen und zu halten zu können, das, finde ich, ist der Weg. Mhm. Also sind wir bei, du hast ja auch mit dem wunderbaren Lukas Klaschinski vor ein paar Wochen gesprochen, ja. So ein tolles Buch geschrieben hat. Und das ist ja auch Trauma hin oder her. Das ist ja das Problem fast von uns allen, dass wir einfach nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen zu sein. Und traumaverknüpfte Gefühle sind halt einfach mal irgendwann sehr, sehr überflutend gewesen und haben uns getrennt von unserem Körper, weil es zu schmerzhaft war, wir zu sein. Und wir dürfen einfach alle wieder lernen zu fühlen in kleinen Schritten. Ja.
Ich erinnere mich, dass du eines Tages, da haben wir uns in der Redaktion getroffen und du hast gesagt, ich habe da noch so eine Ausbildung angefangen. Mhm. Ich möchte in der vor mir liegenden Phase meines Lebens noch was anderes in die Welt geben. Das war total spannend. Und das war die Ausbildung, die du bei Verena König gemacht hast, ne? Und es gab zuvor einen Schlüsselmoment, dass du auf sie gestoßen bist. Da wolltest du einen Spaziergang machen und hast dir einen Podcast runtergeladen. Und da hast du das entdeckt.
Ja, das finde ich auch irre. Also es ist so interessant, wie das Leben uns manchmal so Schlüssel hinwirft.
Ja.
So, das sind so die kleinen Magic Moments, die wahrscheinlich immer unerklärlich bleiben. Also über diese Situation schreibe ich auch im Buch. Das war ein Oktoberabend und ich wollte mit dem Hund raus, war ekliges Wetter und hatte zu dieser Zeit gerade Podcasts relativ frisch für mich entdeckt und habe aber da unheimlich viel so Zeitverbrechen und so sehr blutrünstiges Zeug gehört, was ich heute gar nicht mehr so gut haben kann. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen gebe ich in die Suchzeile das Wort Transformation ein. Und das ist insofern seltsam, weil dieses Wort bis zu diesem Abend in meinem Wortschatz gar nicht vorhanden war. Mhm. Ich hatte davon auch gar keine Idee. Ich wusste nicht, was das bedeuten soll. So. Und landete, weil der Podcast von Verena kreative Transformation heißt, landete auf dem Podcast von Verena. Dachte, aha, was ist denn das? Dann entdeckte ich, das ist ein Podcast über Trauma. Da war ich total überrascht, weil ich dachte, wow, so ein Nischenthema, da gibt es einen Podcast, interessant. Und dann habe ich so durchgescrollt und landete auf irgendwie Folge irgendwo 40 oder so, Trauma und Einsamkeit. Und dachte, das höre ich mir mal an. So, und ja, dann hat es mich voll umgehauen. Also sie hat mich wirklich so krass ins Herz getroffen, weil ich das Gefühl hatte, da findet jemand Worte für das, was ich fühle. Mhm. Und sie weiß Bescheid und sie hat dafür Erklärungen. Und dann habe ich habe es gerade noch ins Treppenhaus geschafft. Ich habe dann mit dem Hund relativ schnell umgedreht und bin nach Hause und habe schon im Treppenhaus angefangen zu weinen und bin dann in meine Wohnung gestürmt. Aber es war ein anderes Weinen. Es war nicht dieses dysregulierte Weinen. Also ich war nicht im Schmerz meiner eigenen Vergangenheit, in diesem Trauma-Loop gefangen, ja, sondern ich realisierte, wie einsam ich gewesen war als Kind. Und betrauerte diese Tatsache. Und das war was anderes. Und dann habe ich, glaube ich, gar nichts anderes mehr gehört als die Podcasts von Verena und habe ihr damals dann über Instagram eine Nachricht geschrieben. Da hatte sie, ich weiß nicht, 600 Follower oder so. Und das ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her. Mhm. Und dann hat sie mir auch total nett geantwortet. Und dann habe ich eben auf ihrer Seite damals entdeckt, dass sie Ausbildung anbietet. Und dann wusste ich nur, das will ich. Ich weiß nicht wofür, ich weiß nicht warum, es ist mir auch egal. Ich weiß auch nicht, wie ich das hier mit dem Sender irgendwie organisieren soll, weil die Ausbildung war im Odenwald. Es ist mir egal, ich mache das jetzt. Ich melde mich da jetzt an, ich werde es schon irgendwie kriegen. Und das war einer der ersten Schritte in Richtung Veränderung. Mhm. Also die erste Tür, die sich langsam öffnete und die mir erlaubte, meine sicheren starren Strukturen der letzten 25 Jahre zu verlassen und etwas anderes zu machen. Und der erste Schritt ist immer der schwerste.
Und dann ging es rasant.
Dann ging es echt rasant.
Also das war
2019,
dass du darauf gestoßen bist. Dann hast du 2020 die Ausbildung gemacht.
Genau.
So, und jetzt hast du 2024 dein Buch veröffentlicht. Inzwischen hast du Klientinnen und Klienten, mit denen du arbeitest. Mhm. Ich habe eine schöne Bewertung gelesen. Es ist so wertvoll, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, zu benennen und zu verstehen. In zwei wundervollen Tagen führt Kati Kleff mit sehr viel Klarheit, Wärme, Herz, Wissen und vor allem Beispielen aus ihrer eigenen Geschichte die Teilnehmenden zu ihren eigenen Glaubenssätzen und deren Entstehung. Das zweitägige Seminar bestand aus vielen Fakten und Informationen und aus mindestens genauso vielen Aha-Momenten, Zusammengehörigkeit, Verständnis, Halt, Nähe, heilsamen Tränen, Umarmungen und Lachen. Mir fehlte es an nichts und ich hatte ein merkwürdiges Wochenende. Merkwürdig, das mir nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Absolute Herzensempfehlung. Danke, liebe Kati, für dein Sein und dass du das alles in die Welt trägst. Hm. Wie schön.
Ach Gott, da muss ich gleich mal.
Das ist das, was du gibst jetzt.
Mhm. Ja.
Wundervoll.
Und es ist ganz leise. Es ist ganz leise und es ist so, es ist einfach das Erfüllendste und Schönste, was ich je gemacht habe.
Ja, das klingt so.
Und es ist für mich ganz leicht, den Raum zu halten. Und was mich einfach immer wieder total berührt und umhaut, ist, wenn, also die Teilnehmerin war offensichtlich bei einem meiner Seminare,
ja,
die ich in kleinen Gruppen auch in Präsenz immer noch mache, nur 14 Teilnehmer. Aktuell gibt es leider keine Plätze, aber ich werde wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst nochmal eine Serie machen, weil ich halte da nur den Raum. Ich bin da und ich gebe viel mit und erkläre viel und mache das natürlich auch auf meine Art und Weise und teile viel aus meinem Leben. Aber die eigentliche Magie und das eigentlich Heilsame passiert zwischen den Menschen, die dort sind. Also dieses in einem Raum zu sitzen und vielleicht beladen zu sein mit Gefühlen von Scham und Schuld und festzustellen, ich bin hier unter 14 anderen und 13 von denen geht es genauso wie mir. Mhm. Und dann zu bezeugen zu dürfen, was passiert, wenn Menschen anfangen, sich zu öffnen und dann die Erfahrung, die korrigierende Erfahrungen spielen auf jeder Heilungsreise eine so essentielle Rolle. Die korrigierende Erfahrung machen, dass sie sich öffnen können und es passiert ihnen nichts. Und niemand lacht über sie, niemand findet sie peinlich, niemand beschämt sie, sondern ihnen begegnet Mitgefühl und eine tröstende Hand wird ihnen gereicht und sie nehmen sich in den Arm. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ich finde, das ist auch etwas, was wir viel mehr brauchen. Viel, viel mehr.
Ja, du sagst auch, dass viele Coaches und Psychologen nicht so gut traumainformiert sind. Also das ist vielleicht jetzt hoffentlich eine wachsende Gemeinde.
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Ich glaube schon. Also es mangelt immer... Ich weiß es ja, ich bin ja nicht in jeder Psychotherapiepraxis, um Gottes Willen. Deswegen ist das natürlich eine waghalsige Aussage, wenn ich die so treffe. Aber es ist doch meine Erfahrung, dass es immer noch Therapeuten gibt und auch Psychiater, die nicht traumainformiert sind oder vielleicht sich halt eben mit Komplextrauma, wie gesagt, das ist ja auch in der ICD erst relativ jung, vielleicht einfach sich mit Komplextrauma noch nicht auskennen. Und das wäre natürlich eine super Entwicklung in den nächsten Jahren. Und ich glaube auch nicht, dass die aufzuhalten ist. Dass auch egal, auch Life-Coaches das im Hinterkopf haben, dass eben Veränderung, und darum geht es ja im Grunde genommen, dass Veränderung bei Menschen mit Traumafolgen nicht so leicht ist und dass je mehr Druck wir ausüben, dass wir genau das Gegenteil bezeugen, weil es gibt gute Gründe, warum der Körper noch an alten Überlebensstrategien festhält Und wenn wir den Körper zwingen wollen durch martialische Methoden oder durch Aufbau von Druck oder Aufbau von sich wiederholender alter Gewalt und so Sätze sagen wie, ja, dann willst du es eben nicht genug oder du brauchst auch mal ein bisschen Disziplin, du musst dich mal zusammenreißen, dann tritt es so eine Schleife von Selbstverurteilung los und von Selbstzerfleischung und es ist nicht hilfreich für die Menschen. Mhm. Es ist einfach nicht hilfreich, weil dann wiederholt sich diese alte Gewalt im Kopf, weil sie vielleicht als Kinder schon genauso abgewertet wurden. Mhm. Und da sind Lukas Klaschinski und ich uns übrigens auch einer Meinung, dass dieser sanfte Weg, den Menschen erstmal zu erklären, was in ihrem Körper eigentlich los ist, und ihnen dann zu sagen, mit dir stimmt übrigens alles. Mhm. Ja, dein Körper hat einfach noch nicht gelernt, dass wir uns im Jahr 2024 befinden und dass die Gefahr von damals vorbei ist, aber wir können ihm das beibringen. Mhm. Du kannst ihm das beibringen und du kannst verstehen, welche Prozesse in dir aktiviert werden, wenn ein sogenannter Trigger kommt. Und ich glaube, das ist der Weg der Zukunft für ganz viele Menschen.
Ich finde das auch nochmal, dieser Aspekt, so, das finde ich so wichtig, dass du sagst, und mir geht das auch mit anderen Phänomenen so, dass ich ganz oft sage, okay, intellektuell habe ich das verstanden, mhm. aber wie kriege ich das in die Zellen, dass ich das tatsächlich lebe? Und da ist bei mir zum Beispiel ganz viel über Meditation, dass also seitdem ich mir angewöhnt habe, immer mehr zu meditieren, passiert in mir noch was ganz anderes. Das ist, ich habe das Gefühl, da so kommt es in meine Zellen. Mhm. Und auch, dass du jetzt speziell bei Trauma sagst, dass das im Körper angebunden ist, dass die Traumafolgen sind im Körper verkapselt sozusagen. Ne? Und ich hatte jetzt auch, ich habe in meiner Podcast-Serie auch ein sehr, sehr schönes Gespräch mit einer Yoga-Frau, Bitter Burger, die macht Yoga als Therapie und die arbeitet auch mit Traumapatienten. Und die hat es so schön erzählt auch, wie sie sowas von behutsam mit den Menschen erstmal über den Körper geht, dass sie ihren Körper erstmal wieder wahrnehmen und sei es erstmal die eigenen Hände einfach mal so zu befühlen, ja. Ganz, ganz, ganz behutsam. Und das fand ich so nachvollziehbar und dachte, ja, in ihre Hände möchte man sich begeben. Das ist möglicherweise ein Weg, ja. Dass man auch gerade, wenn man sich intellektuell oder über mental nicht so nähern kann, weil da sich auch irgendwelche Blockaden querlegen, dann über dieses Körperempfinden ganz, ganz vorsichtig sich rantastet.
Unbedingt, weil eine Emotion ist immer verknüpft mit einer Körperempfindung. Mhm. Und es ist die Körperempfindung, die wir nicht wahrnehmen können. Das ist ein ganz alltagstaugliches Beispiel. Ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, die uns begegnen und wir denken, boah, ist der gestresst. Und wir sagen vielleicht zu dem, alles okay, du bist ganz schön gestresst, oder? Und das Gegenüber sagt, ich bin nicht gestresst, wieso?
Ja, genau.
Und er nimmt es nicht wahr. Er nimmt es nicht wahr. Mhm. Also wir merken diesen, für viele Menschen mit Traumafolgen ist dieser chronische Hochstress das Normal.
Ja.
Die kennen gar keine Unterschiede zwischen Entspannung und Anspannung. Mhm. Und diese Menschen dürfen erst einmal lernen, wahrzunehmen, wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich sicher bin? Oder wie fühle ich mich, wenn ich entspannt bin? Und schon das kann erstmal eine lange Reise sein, herauszufinden, bei was bin ich denn entspannt? Mhm. Und dann ist es vielleicht, wenn ich meine Katze auf dem Bauch liegen habe oder wenn ich in die Natur gehe oder wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin oder was auch immer. Das können ganz kleine Sachen sein. Weil wenn wir, ich spiele das mal einmal durch, wie das, jetzt haben wir kein Bild leider, aber ich hoffe, ich kann es gut in Worte fassen. Kritik wird vermutlich für mich immer eine Herausforderung sein. Mhm. Weil Kritik eine meiner tiefsten ich nenne die mal Urwunden ist. Also weil ich einfach sehr, sehr viel kritisiert worden bin. Und auch da Trauma hin oder her, dieser Negative Bias. Also wir haben halt immer den Schwerpunkt auf von 100 positiven Kommentaren, schreibt einmal eine miese Bewertung bei Amazon und das Buch, zack, alle anderen sind verschwunden. Genau. Ich sehe nur noch die miese Bewertung. So. Und Also ich lese zum Beispiel unter meinem Podcast, lese ich eine negative Bewertung. Mhm. Und die fährt mir sofort rein.
Ja.
Und was ich früher gemacht habe, war, ich habe zur Zigarette gegriffen oder ich habe jemanden angerufen oder ich habe sofort das Handy weggetan oder habe irgendwas also im Handy gescrollt. Also sprich, weg von diesem Gefühl in die Kompensation, mhm, um das nicht zu fühlen. Und was Menschen mit lernen können und was ich gelernt habe, und wenn ich es lernen kann, dann können es auch viele andere. Ich lese das, es ist erst vor 2 Wochen passiert. Ich lese diese negative Bewertung und ich spüre sofort, wie der Körper reagiert. Mhm. Wie vorhin, als es um die Situation im Türrahmen ging.
Ja.
Und ich bleib kurz stehen und ich lege mir meine Hand oberhalb meines Herzens hin und ich spreche laut aus. Und das, finde ich, macht einen Unterschied, ob wir es im Kopf verhalten oder ob wir es laut aussprechen. Und das ist mir auch völlig egal, wo ich dann gerade bin. Und sage laut, Wahnsinn, wie der Körper immer noch darauf reagiert.
Ja.
Boah, ich spüre richtig, mir wird schlecht. Also mir wird richtig übel. Das muss man sich mal vorstellen. Was für ein Stress im Körper. Irgendjemand will mir einen mitgeben und was Blödes unter meinem Podcast schreiben. Und der Körper reagiert mit Übelkeit. Die Hände werden schwitzig. Mein Herz fängt an zu rasen. Okay, das habe ich gelernt wahrzunehmen. Und deswegen ist zum Beispiel traumasensibles Yoga auch total schön. Mhm. Überhaupt erstmal wieder mit diesem Gefäß, in dem wir leben, behutsam in Kontakt zu kommen und zu lernen, meine eigenen Körperempfindungen wahrzunehmen.
Ja.
Und dann lege ich mir die Hand aufs Herz und sage also laut, wow, Wahnsinn. Und dann sage ich laut, was ich empfinde und sage, mir wird richtig schlecht. Aber ich beobachte das. Ich bin auf so einer liebevollen Metaebene und betrachte mein Körperwesen als eigenes Geschöpf mit eigenen Erinnerungen und eigenen Erfahrungen, eigenen Gesetzen, eigenen Regeln. Und nehme das wahr, wie er reagiert, wie dieser Körper reagiert. Und dann begegne ich diesem Körper einfach mit einer unglaublichen Liebe und sage, ich weiß, so war das damals. So habe ich mich gefühlt als Kind. Und es tut sogar als erwachsener Mensch noch weh. Das wäre ja auch so eine Frage, ne? Warum machen wir da eigentlich so Riesenunterschiede? Warum dürfen Dinge Erwachsenen wehtun, aber Kindern nicht?
Oder umgekehrt.
Und umgekehrt, oder?
Ja.
Wir sind ja,
ja
immer noch derselbe Mensch.
Ja, eben,
ob wir jetzt 4 sind oder 50,
genau,
ist doch völlig
genau.
Egal. Und das zu lernen, bedeutet Selbstwirksamkeit zu lernen.
Ja.
Und das ist ganz wertvoll, tatsächlich.
Und deshalb finde ich auch, weil du gerade gesagt hast, wieso als Erwachsene dürfen wir doch auch noch genau solche Gefühle haben, finde ich einfach toll. Der Gedanke, es ist nie zu spät.
Ja.
Es geht mir manchmal so bei anderen Sachen auch, dass ich denke, ach schade, dass ich das erst jetzt entdeckt habe. Und hätte ich das mal mit 30 schon gewusst, dann hätte ich mein Leben schon früher entspannter und glücklicher gelebt, bla bla. Aber was soll's, wenn es jetzt ist. Es ist toll. Und du hast von einer Klientin geschrieben, die über 80 ist.
Mhm. Es war keine Klientin, es war eine Dame, die mir aus Österreich eine E-Mail, oder ich habe mehrere E-Mails von der bekommen.
Ja.
82, mittlerweile ist sie wahrscheinlich 83. Und die fängt erst jetzt so an, mit ihren, sich das so alles so zu verstehen, die Zusammenhänge und findet da einfach viel Trost drin. Und ja, auch bei meiner Mutter tut sich jetzt viel, ne? Das ist auch total interessant.
Ja.
Also wie, ich war jetzt am Wochenende bei ihr, weil sie letzten Herbst eine Krebsdiagnose hatte und die Prognose ist gut und der Tumor ist raus, also es ist alles sehr positiv. Und ich bin doch wirklich sehr erstaunt. Und die Systemiker wissen das übrigens, weil wir versuchen ja immer ein bisschen so am anderen rumzuschrauben, so aktiv. Ne? Wir wollen ja, dass der andere, schau doch mal das und mach doch mal jenes und mach doch mal eine Therapie und so. Und die Systemiker wissen aber, wenn ein Mensch im Familiensystem heilt, dann hat es Auswirkungen aufs ganze Familiensystem. Und das sehe ich extrem bei meiner Mutter. Unsere autonomen Nervensysteme korrespondieren ununterbrochen miteinander. Während wir beide hier sitzen, du hast vorhin sofort gespürt, mein Herz fängt an zu klopfen.
Ja.
Weil unsere autonomen Nervensysteme 24/7 miteinander in Kommunikation stehen.
Mhm.
Und ich glaube, das, was passiert, das ist nur mein persönlicher Ansatz, dadurch, dass mein Nervensystem den Großteil der Zeit jetzt mittlerweile in einem sehr gut stabilen und ausbalancierten Zustand ist, bin ich für das autonome Nervensystem meiner Mutter keine Bedrohung mehr.
Ja.
In anderen Worten, ich habe keinen Hochstress mehr im Körper und ihr hochgestresster Organismus reagiert nicht mehr auf meinen Hochstress. Mhm. Und dann dockt sie sozusagen unbewusst an mein gut ausgeglichenes Nervensystem an. Und dann fühlt sie sich sicher. Mhm. Und wenn wir uns sicher fühlen, werden wir authentischer. Wir sind einfach in Überlebensstrategien und im Überlebensmodus nicht wir selbst. Mhm. Das ist aber nicht unsere Schuld, sondern das ist, wie es ist.
Ja.
Ja.
Das hat mir gerade so einen Gedanken gemacht. Du hast ja, bevor du dein Buch geschrieben hast, oder als du dabei warst, hast du irgendwann gedacht, ich muss das meiner Mutter mal sagen. Nicht, dass irgendwann so, guck mal, Mama, hier ist ein Buch übrigens, ist jetzt gedruckt. Und hast sie auch gefragt, ob sie einen Beitrag dazu schreiben möchte. Ich kann mir vorstellen, dass sie deinen Schmerz in irgendeiner Form auch gespürt hat und sich dafür auch verantwortlich gefühlt hat, auf irgendeiner Ebene ihres Seins. Und indem das alles offengelegt ist, ist für sie auch eine unheimliche Entlastung entstanden ist.
Ja. Und das hätte ich mir aber nicht vorstellen können.
Aha.
Ich habe sie ja auch wirklich, also nachdem sie dann ihre Zeilen geschrieben hatte, habe ich sie bestimmt noch 4-mal gefragt, bist du sicher, dass du das schreiben willst?
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, nein, sie ist sich sicher und so. Und sie ist auch, also ich bin echt überrascht, wie cool sie damit ist.
Ja.
Sie war in der, also man hat ihr praktisch ausgerechnet zur Erscheinung des Buches diesen Tumor rausoperiert. Also es ging ihr auch zu dieser Zeit wirklich überhaupt nicht gut. Und dann hat sie gefragt, ob sie das Buch mit in die Reha nehmen soll. Dann habe ich gesagt, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du es dann nachlesen würdest. Ja. Nicht unbedingt während der Reha. Das hielt ich nicht für so eine gute Idee. Und jetzt ist es so, ich glaube, sie hat es noch nicht ganz gelesen, aber sie nähert sich an und liest es so seitenweise. Sie hat es am Bett liegen und hat jetzt neulich mal zu mir gesagt, interessant, wie du den Papa wahrgenommen hast. Auch das ist eine, also das ist so ein krass reflektierter Satz,
ja,
wo
allerdings.
Ich schon denke so, woher hat sie denn die Vokabel wahrgenommen? Wirklich. Mhm. Sagt sie, weil so war der nicht nur. Aber gut, so hast du ihn wahrgenommen.
Mhm.
Und dann war das Thema beendet.
Mhm.
Also passiert schon auch bei ihr viel gerade. Und ja, diese Dame, die mir damals geschrieben hatte, ist doch total schön. Es ist doch nie zu spät, sich das anzuschauen.
Ja.
Ist doch nie zu spät.
Und dann hat man einfach nochmal vielleicht eine bisschen bessere Zeit.
Ja, absolut. Und ohne dieses tonnenschwere Gefühl von Schuld und Scham und ja, und diese Selbstverurteilung, also die Gnadenlosigkeit uns selbst gegenüber, das darf ein Ende finden.
Du hast auch in deinem Buch hinten dann, als du von der Heilungsreise sprichst, viele Punkte, die dir wichtig sind, um Heilung zu erleben. Und ich greife jetzt einfach nur zum Schluss noch so eins raus, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste, weil ich kenne diese Frage auch in manchen Lebenssituationen. Was würde Pink tun?
Mhm.
Oder Alicia Keys? Also Leute, die wir toll finden und uns vorzustellen in Situationen, wo wir denken, oh, das traue ich mich nicht oder keine Ahnung was. Dann über so eine Krücke. Sag uns da nochmal was zu. Das gefällt mir total gut.
Ja, das ist hat seine Wurzeln in den 70ern schon bei einer amerikanischen Familientherapeutin namens Virginia Satir. Dann ist es in den 90ern, die hat das Parts Party genannt. In den 90ern hat es dann Friedemann Schulz von Thun aufgegriffen nochmal. Es geht im Grunde genommen um dieses Modell, uns selber in unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen zu verstehen, weil wir nun mal einfach unglaublich vielschichtige Wesen sind mit ganz unterschiedlichen Facetten. Wir sind halt einfach nicht glasklar so. Und wir können neue Persönlichkeitsanteile in uns installieren und dadurch, dass das Gehirn eben so suggestibel ist und Gedanken und Bilder häufig mit Emotionen und mit Verhalten verknüpft sind, kann es sehr hilfreich sein, sich mal irgendeinen Menschen oder ein Lebewesen, einen Superhelden, Batman, wen auch immer, ist vollkommen egal, heranzuziehen und sich mal zu fragen, für welche Qualitäten bewundere ich diesen Menschen.
Yeah.
Und bei mir zum Beispiel ist es Pink. Weil Pink hat so eine Art, von der hätte ich manchmal gerne mehr.
Mhm.
Ich bin immer noch nicht wirklich gut, so konfrontativ zu sein. Ich bin viel besser geworden. Also ich bin nicht mehr nur in der bedingungslosen Anpassung und in der Fawn Response und in der Unterwerfung, sondern ich habe mittlerweile wirklich sehr gut gelernt, Grenzen zu ziehen. Aber manchmal wäre ich noch so ein bisschen mehr in your face. So. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob Pink so ist oder ob ich ihr das unterstelle, aber es ist auch nicht wichtig, weil sie wirkt so. Und wenn ich jetzt meine Augen schließe und ich stelle mir die so vor mit ihrem kleinen, muskulösen Körper und ihrem Irokesen und wie sie so auftritt mit ihrem Selbstbewusstsein, dann kann ich mich sofort auf einer Ebene mit ihrer Energie verbinden. Das macht was mit uns, wenn wir uns mit solchen Personen verbinden. Ich hoffe nicht, dass wir ihnen ein bisschen was von ihrer Energie stehlen, aber wir partizipieren vielleicht.
Ja, das ist in Ordnung,
finde ich. Und ich habe festgestellt, dass sich häufig verändert sich dann auch die Körperhaltung. Man wird ein bisschen größer oder richtet sich anders auf, weil gerade wenn wir in so kindliche Verhaltensmuster kippen, dann werden wir oft auch ganz klein. Die Schultern fallen so nach vorne und der Kopf fällt so ein bisschen runter. Deswegen haben wir auch alle irgendwie Schulter-Nacken-Probleme. Und sich vorzustellen, was würde jetzt wohl, keine Ahnung, ich möchte meinem Chef jetzt sagen, dass mir die Art und Weise, wie er mir letzte Woche begegnet ist, überhaupt nicht gefallen hat. Oh, kriege ich jetzt schon ehrlich gesagt Herzrasen, wenn ich daran denke. Und puh, hoffentlich hat das keine Konsequenzen. Und was wird er wohl sagen? Stopp. Wie würde wohl Pink in so ein Gespräch gehen?
Ja.
Hätte die Schiss vor dem? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie würde die wohl auftreten? Und das ist eine ganz kleine Mini-Intervention. Und die kann aber wirklich hilfreich sein. Und das Interessante, vielleicht darf ich das noch anmerken, ich glaube, die Geschichte erzähle ich ja auch, ich habe das intrinsisch aus mir heraus entwickelt. Ich kannte das nicht, dieses Modell von
ja.
Und zwar zu einer Zeit, wo ein Ex-Partner von mir bei mir in der Nachbarschaft wohnte und es war auch eine sehr, sehr, sehr toxische und sehr belastete Beziehung und es ging dann zu Ende und ich musste aber jeden Tag an diesem Haus vorbei.
Mhm.
Und ich bin an diesem Haus vorbeigeschlichen wie ein 6-jähriges Mädchen. Mir war schlecht, also alle diese ganzen Symptome, die ich schon mehrfach aufgezählt habe, waren da. Und das war für mich schon 100 Meter vorher der absolute Horror, an dem Haus vorbeizugehen. Und irgendwann, und ich kann dir nicht sagen, woher das kam, sagt eine Stimme in meinem Kopf, wie würde eine Königin hier an diesem Haus vorbeigehen?
Mhm.
Und ich dachte, oh, das ist ein interessanter Gedanke. Und ich hatte natürlich sofort die böse Cersei von Game of Thrones vor mir. Ich möchte nicht sein wie Cersei, aber zumindest hatte ich sofort ein Bild einer sehr erhabenen Königin, die mit erhobenen Hauptes und geraden Schultern und würdevoll an diesem Haus vorbeischreitet. Und ich dachte, ja genau, wie würde hier eigentlich eine Königin vorbeigehen? Die würde hier doch nicht wie so ein verschrecktes 5-jähriges Mädchen vorbeilaufen. Sondern ich würde sagen, also entschuldige, ich bin eine Königin. Ja, so, du darfst dankbar sein, dass ich an deinem Haus vorbeigehe. Und ich spürte, es verändert sich etwas. Meine Körperhaltung veränderte sich, mein System beruhigte sich. Die Übelkeit ging weg, das Herzschlagen wurde weniger. Und ab dem Zeitpunkt bin ich nur noch wie eine Königin an diesem Haus vorbeigeschritten. Und es hat nachhaltig so viel verändert. Das Einzige, was wirklich schade ist an all diesen Interventionen, und das sagt ja übrigens auch Joe Dispenza häufig, es ist so schwer, sich zu erinnern.
Dass man es bemerkt, dass sie da sind und sich auswirken, oder?
Dass man darauf zugreift in diesem Moment.
Ja.
Also schau, wir reden jetzt zum Beispiel über diese Intervention. Ich habe darüber geschrieben in meinem Buch, aber ich hatte sie schon wieder vergessen. Dabei hätte ich sie vorgestern gut brauchen können. Das Schwierigste, und das ist das, was Dispenza sagt, das Schwierigste ist, sich zu erinnern.
Ja.
Und keine Ahnung, ich habe den Magic Key noch nicht gefunden. Vielleicht muss man sich einfach die Wohnung mit Post-its zu plakatieren und ins Auto oder auf die Hand tätowieren, keine Ahnung. Aber also das ist eine schöne... Ja,
die Wiederholung ist auf jeden Fall hilfreich.
Das stimmt.
Deshalb, da du Joe Dispenza ansprichst, ist natürlich auch eine gute Idee, die Meditationen, in denen man das üben kann, auch die er ja macht, die regelmäßig zu machen.
Genau.
Also ich merke tatsächlich, je häufiger ich mich damit beschäftige, und da geht es ja wirklich so um diesen Schritt, guck mal, was sind das für Gedanken und Muster, die dich normalerweise so steuern? Bitte bemerke diese Gedanken, also nimm sie wahr und überleg dir andere, nach denen du handeln möchtest. Und wenn man das immer wiederholt, ne, ich meine, den alten Krempel hat man halt schon jahrzehntelang millionenfach wiederholt. Da muss man das Neue schon ganz schön oft wiederholen,
damit
es stärker ist. Ne?
Ganz genau. Wir müssen diese neuen Synapsen auf neuronaler Ebene verknüpfen und wir müssen sie benutzen. Wenn wir sie nicht benutzen, sterben sie wieder.
Und du hast jetzt drei schöne Stichwörter gesagt. Also wenn allein die für alle, wenn wir so durchs Leben gehen, erhaben,
würdevoll
und schreiten. Ja, allein dadurch, siehst du jetzt hier, wir sitzen einander in so schönen Sesselchen gegenüber. Ich richte mich auf, meine Wirbelsäule ist gerade mein Kopf. Und erhaben wie eine Königin, erhaben und würdevoll schreite ich in meiner Vorstellung.
Und erlaube meinem Chef, mir eine Gehaltserhöhung zu geben. Genau. Hat der ein Glück.
Ja, genau. Er hat ein Glück. Und ein schöner Kathi Kleff-Satz noch, ist ja interessant. Ja. Du hast eben, sagen wir mal, die vertiefte Form davon, als du gesagt hast, boah, wie stark der Körper doch wieder reagiert, wo du im Grunde auch ein bisschen aus dir raustrittst und sagst, letztlich auch, boah, das ist ja interessant, wie stark der Körper dann noch wieder reagiert. Ne? Und dieses ist ja interessant, ist eine sehr, sehr schöne Form der Distanzierung von diesen intensiven Gefühlen.
Ne? Mhm. Ich habe eine Zeit lang auch spannend gesagt und dann wurde ich aber von Podcast-Hörern darauf hingewiesen, dass ja spannend wieder so eine Spannung innehält. Ja. Also ich strapaziere dieses Wort interessant natürlich auch sehr viel, aber mir ist einfach noch kein besseres eingefallen. Ich finde bemerkenswert noch ganz schön.
Mhm.
Also es ist wert, es zu bemerken. Das könnte man vielleicht auch noch.
Ich finde interessant besser. Das ist so ein bisschen, ach, sehr interessant.
Sehr interessant.
Ist so ein bisschen lässiger, weil bemerkenswert ist schon wieder so stark.
Das stimmt. Ja, für die Amerikaner ist es ja, also ich weiß, als ich die ersten Male in Amerika war, hat man mir irgendwann gesagt, also wenn die Amerikaner mit dir sprechen und sagen, oh really, interesting, dann sind sie eigentlich schon raus aus dem Raum gedankt. Wieso, es interessiert sie null, was du ihnen erzählen willst. Oh really, interesting, okay. So. Aber ich finde auch, es kreiert eine völlig neutrale Distanz zwischen uns und unsere Gefühle und unsere Gedanken, unseren Körper, unsere Körperwahrnehmungen. Und das ist sehr wichtig, das zu lernen und es auch immer wieder zu üben. Und übrigens, ich übe jeden Tag. Ich habe ich vorhin ja schon gesagt, ich lande auch immer wieder im Drama, weil es Selbstwirksamkeit bedeutet.
Ja.
Und eine freundliche, wohlwollende Haltung uns selbst gegenüber.
Wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und denkt, ja, vielleicht trifft das auch auf mich zu, dass ich traumatisiert bin und weiß einfach überhaupt nicht so, oh, was mache ich jetzt für Schritte, wie kann ich mir Hilfe holen, was würdest du empfehlen?
Ich würde empfehlen, sich der Materie erstmal zu nähern.
Mhm.
Also ich glaube, was sehr menschlich ist, ist so eine Reaktion, Mist, ich glaube, ich bin auch traumatisiert. Das muss sofort weg. Machen Sie es weg.
Okay.
Ich habe ein Trauma, machen Sie es weg.
Ja.
Ich glaube, sich der Materie erstmal zu nähern, indem man Podcasts anhört, indem man mal ein Buch liest, sich mit Menschen vielleicht wie Gabor Maté, Dami Scharf, Verena König, wem auch immer anfängt zu beschäftigen, um nach und nach ein tiefes Verständnis erstmal dafür zu bekommen, was da eigentlich in einem los ist, weil ich finde, dass man schon auch viel, es kann an einem gewissen Punkt sehr hilfreich sein, ein Gegenüber zu haben, also im besten Fall einen Traumatherapeuten oder eine Traumatherapeutin oder eben jemand, der sich auch im Coaching oder in der sonstigen Therapie mit Trauma, der Trauma informiert ist. Es kann sehr hilfreich sein, weil diese korrigierende Erfahrungen eines sicheren Gegenübers. Ja. Und häufig haben wir dieses sichere Gegenüber nicht im Umfeld. Zumindest nicht nach den Regeln des Nervensystems. Also wir können vielleicht glauben, das ist für uns ein sicherer Mensch, aber das Nervensystem sieht es anders. So, es könnte sein, möglich. Und da kann es sehr hilfreich sein. Es gibt einfach unendlich viel Material mittlerweile bei YouTube, auf Podcast-Plattform. Es gibt viele, viele tolle Bücher. Es gibt tolle Leute. Maria Sanchez ist spezialisiert auf emotionales Essen und Trauma. Und ja, also das, glaube ich, ist einfach ein guter Einstieg mal. Und dann darf das mal sacken und sacken und vielleicht schon mal ein paar Antworten liefern, warum einige Methoden, die angeblich super bei allen funktionieren, bei allen natürlich, nur bei mir nicht.
Nur bei mir nicht, klar.
Warum die vielleicht noch nie funktioniert haben. Und jetzt sind wir beide zwei große Meditationsfans. Ich kann mir mein Leben ohne Meditation auch überhaupt nicht vorstellen. Aber sehr viele Menschen mit Traumafolgen tun sich mit Meditation sehr schwer. Und auch das zu wissen und zu verstehen, warum, kann sehr entlastend sein. Also man darf da in kleinen Schritten gehen und sich dem behutsam nähern und es mal beschnuppern und mal schauen, wo es einen dann hintreibt. In der Regel, oder nach meiner Erfahrung, geht man sowieso immer den nächsten richtigen Schritt.
Klingt nachvollziehbar. Es gibt auch von Verena König, bei der du ja auch gelernt hast, das schöne Buch Bin ich traumatisiert? Genau. Es gibt auch in meiner Podcast-Serie und in deiner natürlich auch Gespräche mit der Verena. Ich finde, dass sie das so toll erklärt, ja, und auch man fühlt sich so angenommen. Ist einfach wunderbar.
Ja.
Liebe Kathi, du weißt, ich muss immer eine Frage am Schluss stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
Die hast du mir ja schon mal gestellt. Ich weiß gar nicht, was ich da geantwortet habe. Deswegen fange ich jetzt noch mal bei Null an. Ein zufriedenes Leben zu führen. Glück ist für mich Zufriedenheit. Und Glücksmomente sind ganz kleine Dinge. Mein verkuschelter Husky auf der Couch, dem ich einfach nur beim Schlafen zugucke, mich in einem schönen Wellness-Hotel im Bademantel an meinen Liebsten zu kuscheln und einzupennen. Ein tolles Essen, ein schöner Tag in den Bergen. Kleine Sachen. Nicht mehr die 63 Millionen im Euro-Jackpot.
Nein.
Ich weiß es ja nicht, ob das dann Glück ist, aber zufrieden. Ich finde, ein zufriedenes Leben ist schon ein ganz schöner Anspruch. Zufriedenheit ist für mich Glück.
So schön. Danke, liebe Kathi, für das schöne Gespräch. Schön, dass du bei mir bist.
Danke dir von Herzen. Danke fürs Zuhören.
Wenn du mehr über Kathi Kleff wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem Buch. Und wir zwei würden uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst auf Spotify oder Apple iTunes, wo auch immer du uns hörst. Ganz lieben Dank dafür. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil findest du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt, und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin, und in meinem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren, unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. eure Ildiko.